Sport und da sagt man sehr, sehr oft, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und deswegen sind auch dort Grundprinzipien wie Respekt und ein friedvoller Umgang miteinander sehr wichtig.
Es geht ja auch um Chancengleichheit und ich denke mal, das ist ganz wichtig. Es sollen alle Menschen, egal ob sie Flüchtlinge sind, ob sie Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung sind, alle sollen die gleichen Chancen haben und es soll ein fairer Umgang miteinander geschehen.
Die Fair Play-Initiative setzt sich seit 25 Jahren für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt im Sport ein. Die Arbeitsbereiche sind nun in der Zwischenzeit vielfältiger denn je. Im Podcast rede ich heute mit dem Gründer Kurt Wachter über die verschiedenen Projekte gegen Diskriminierung im Sport. Herzlich willkommen, Servus Kurt Wachter und herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren voller Leidenschaft und Engagement für Menschlichkeit und Toleranz im Sport.
Ja, danke. Danke für die Glückwünsche.
Ich freue mich sehr, dass trotz der Feierlichkeiten, also ein Tag nach unserer Aufnahme, wird ja eine kleine Party stattfinden und ihr begeht ja auch die 25 Jahre mit verschiedenen Aktionen, dass du Zeit gefunden hast, die Initiative und euer Engagement vorzustellen. Aber zunächst möchte ich den HörerInnen dich kurz vorstellen. Du bist Absolvent des Sportgymnasiums in Dornbirn. War es der Fußball oder eine andere Sportart, die dich damals begeistert hat?
Fußball, ja. Also das ist nach wie vor sozusagen meine Leidenschaft. Also weniger, also auch noch aktiv sogar, aber damals sogar eben leistungsmäßig im Nachwuchsbereich.
Die Region ist ja reich an Fußballvereinen mit großer Historie. Gab es damals einen lokalen Verein, mit dem du besonders intensiv mitgefiebert hast?
Ich komme eben aus Vorarlberg, an der Grenze Schweiz, Deutschland, genau. Und der große Verein damals war sicher FC St. Gallen. Also in Vorarlberg selber gab es eben FC Dornbirn, das war mein Heimatverein und eben ich habe damals im Leistungszentrum mit Adi Hütter zusammengespielt, Gladbach-Trainer.
Das klingt ja nach einer bewegten sportlichen Vergangenheit. Du hast das Studium der Kultur- und Sozialanthropologie, du hast Soziologie und Afrikawissenschaften an der Universität Wien und in Ghana studiert. Hat dich in dieser Zeit der Fußball in Afrika, über den du regelmäßig berichtest, begeistert?
Genau, also ich habe mich etwas wegbewegt dann vom Fußball eben von dieser, also damals war, glaube ich, einfach Fußball auch nicht so attraktiv, also eben von den Trainingsmethoden und so weiter. Und erst wieder eben über das Studium, Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie, wo ich dann eben ein Jahr an der Universität Cape Coast war, habe ich dann eben praktisch da den Faden wieder gefunden, habe dort in der Universitätsmannschaft gespielt und ich habe einfach damals auch den ersten Afrika Cup 1992 einfach via Fernsehen mitbekommen und ich habe einfach gesehen, welche enorme Bedeutung im Fußball in Ghana, in Westafrika hat und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
Kann man das vergleichen, so ein bisschen den Afrika Cup und die Europameisterschaften? Welche Stellung hat der Afrika Cup?
Also eben dieser Africa Cup of Nations gibt's ja länger schon als die Europameisterschaft. Das war einfach in der Gründungsphase, in den 50er Jahren einfach das Symbol für die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten. Durch das eben damals eben keine Teams zugelassen waren bei der FIFA. Bei der Qualifikation für die WM hatte das eben eine unglaubliche Bedeutung und nach wie vor und eben auch wenn dann sozusagen bei den Spielen vielleicht nicht immer die Plätze bis zum letzten Rang gefüllt sind, was bestimmte Gründe hat, ist es nach wie vor einfach der kontinentale Event.
Du begleitest den Afrika Cup auch als freier Journalist für den Ballesterer. In diesem Jahr fand der Cup vom 9. Januar bis 6. Februar statt und es waren Kamerun und Senegal konnte am Ende das Finale für sich entscheiden gegen Ägypten. Hat die richtige Mannschaft, also aus sportlicher Sicht, hat die richtige Mannschaft gewonnen?
Also aus meiner subjektiven Sicht sehr wohl, ja, also absolut. Also ich glaube, Senegal hatte schon seit Jahren einfach eine super Mannschaft beieinander. Das war immer wieder, gab es Gründe, warum sie das eben nicht geschafft haben. Das letzte Mal dann eben sogar auch im Finale verloren, also 2019 in Ägypten. Und ich denke einfach auch rein fußballerisch, also wenn man sich da die Spielweise von Ägypten angeschaut hat, die einfach sehr minimalistisch, auch meiner Meinung nach auch einigermaßen destruktive Spielanlage hatten und ich glaube Kamerun eben mit Sadio Mané an vorderster Front war da einfach sehr anders im Spiel und mich hat es persönlich gefreut, dass Senegal gewonnen hat.
Wenn wir den kleinen Ausflug zum Afrika Cup machen, müssen wir leider bei 2022 auch über die Tragödie im Achtelfinalspiel reden, in der es mehrere Tote und Verletzte zu beklagen gibt. Du warst tatsächlich vor Ort. Ist das Unglück in der Zwischenzeit so aufgearbeitet, dass man die genauen Ursachen und Probleme identifiziert hat und daraus gegebenenfalls für weitere Turniere im Prinzip die richtigen Maßnahmen draus geschlossen hat?
Ich denke, das ist leider so gekommen, wie man das sozusagen auch befürchten hat müssen, dass eben dieser mediale Aufschrei war riesengroß und auch CAF-Präsident Motsepe hat eben angekündigt, dass das eben lückenlos aufgeklärt wird, dass Konsequenzen daraus gezogen werden, dass das nie mehr passieren darf. Und also so als Außenbeobachter hat man leider einfach nicht allzu viel jetzt einfach mitbekommen, was wirklich konkret geändert wird. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass das nächstes Jahr in Côte d'Ivoire, wo der nächste, also Elfenbeinküste, der nächste Afrika Cup gespielt wird, dass da sehr wohl auch die CAF, also der afrikanische Fußballverband, da einfach höchste Priorität auf Stadionsicherheit, auf Zugangskontrollen, auf Crowdmanagement legt. Aber sozusagen jetzt eine große Initiative oder ein großer Wurf habe ich jetzt persönlich noch nicht mitbekommen.
Letzte Frage zum Afrika Cup. Hast du das Gefühl, dass dieser Cup die richtige Wertschätzung erhält oder ist das häufig ein leicht arroganter, abschätzischer Blick in Richtung Afrika Cup? Wie erlebst du das?
Ja, also ich glaube, für die Spieler wird da immer wichtiger. Also eben, man hat eben gesehen, dass da alle Stars eben von eben Mo Salah bis die ganzen Stars aus der französischen Liga, deutsche Bundesliga, genau, die waren alle dort. Das war früher, also vor 10, 20 Jahren war das weniger der Fall. Also das heißt, der Cup nimmt dann Bedeutung zu und natürlich damit auch der Widerstand der europäischen Clubs. Da gab es ja im Vorfeld von Kamerun dieser Versuch, den irgendwie abzudrehen, mit Verweis auf Corona. Derweil hat eben die UEFA die Europameisterschaft 2020, also dann eben 21, auch mitten in der Corona-Pandemie gespielt. Also da gibt es immer wieder Versuche, da sozusagen den auch ja eben abschätzig oder eben, es gibt einfach auch Interessen, also dass der europäische Clubfußball natürlich kein Interesse hat, da wesentliche Spieler in dieser Zeit abzugeben.
Du hast das Masterstudium Sport und Entwicklung in Southampton absolviert. War das die Grundlage für deine heutige Tätigkeit rund um die Fairplay-Initiative und hattest du zu diesem Zeitpunkt schon ja deine heutige Tätigkeit so als Vision vor dir, bevor du diesen Master abgeschlossen hast?
Genau, also dieser MA, Sport and Development, dann in Southampton war später, also da war ich ja schon relativ lange im Geschäft sozusagen. Und das war eher dann eine Art, einfach sich dann nochmal neu zu orientieren und zu reflektieren, Also wenn man eben eine Sache, eine Tätigkeit vielleicht länger macht, dass man da auch betriebsblind wird. Und das war einfach wichtig, diese 2 Jahre, also die ich eben so als Part-Time gemacht habe, also Teilzeit immer wieder gearbeitet, dann wieder längere Phasen in England, also dass das sehr wichtig war, einfach um eben da auch gewisse Betriebsblindheit zu vermeiden. Und eben dieser Ansatz, Sport als Instrument für Entwicklung und für Emanzipation, also gerade im globalen Süden. Das hat mich eben, vor ich bei Fairplay war, schon fasziniert, oder eben diese Arbeit im globalen Süden. Und das war in dem Sinn nicht ursächlich. Also ich bin da schon als Praktiker hingekommen, aber das war sehr, sehr wertvoll.
Was war denn dann der Startpunkt? Wann und von wem wurde die Fairplay-Initiative gegründet?
Der Startpunkt war, also wir haben 96, also ist schon eine Zeit lang her, gab es in Österreich eine große Initiative, die nannte sich Surasa Afrika. Das waren 150 Events, Konzerte, bildende Kunst, das waren Workshops, Arbeit mit Schulen und so weiter. Und da bin ich eben als noch Studierender da dazugekommen, weil mich das eben interessiert hat. Und da war eben der Versuch schon, wie könnte man eben Fußball eben nutzen, um da Brücken mit zwischen Österreich, zwischen Europa und afrikanischen Ländern zu etablieren. Und aus dem heraus ist dann eben im Jahr darauf, 1997, das war auch das Europäische Jahr gegen Rassismus, einfach diese Idee entstanden. Genau, was kann man eben konkret auch nicht nur im fernen Afrika, sondern eben auch hier in Europa, in Österreich machen, um eben auch Rassismus im Stadion zu bekämpfen. Und ein Erlebnis, also das war sicher auch prägend. Es gab damals in der Saison 94-95 UEFA Cup, hat Eintracht Frankfurt in Wien gespielt, im jetzigen Ernst-Happel-Stadion. Und da gab es eben diese sehr dümmlichen und eben rassistischen Urwaldlaute gegen Anthony Yeboah, also der Spieler, der Stürmer aus Ghana, der für Eintracht gespielt hat. Und die Kommentare waren damals ja so, dass er bekommt eh so viel Geld, er muss das sozusagen aushalten, so ist der Sport, so ist der Fußball. Und es hat aber damals natürlich schon Fans gegeben, wie eben zum Beispiel die Leute von der Friedhofstribüne, Wiener Sportclub, die ganz klar schon sich so antifaschistisch positioniert haben. Und wir oder ich habe dann eben begonnen mit eben dieser Fairplay-Initiative, die das eben als NGO, als Organisation angegangen hat, das Problem. Und das Problem eben war der offene Rassismus in den Stadien.
Kann man aber sagen, dass ihr wart damals die Einzigen, die sich im Sport diesem Thema angenommen haben, oder gab es damals noch weitere so ähnliche Organisationen?
Also in Österreich eben, wie gesagt, es gab eben Fangruppen, die schon eben so Antirassismus-Turniere und so weiter absolviert haben, aber organisatorisch auf NGO-Ebene gab es die anderswo. Also wir haben in Deutschland, wir haben dann auch 1999 das Netzwerk FAIR gegründet, Football Against Racism in Europe, hier in Wien. Und da haben wir eben auch Verbündete eingeladen aus eben zum Beispiel aus Deutschland, Schalker Fans gegen Rassismus. Es waren Leute von BVB da, es war BAF, Bündnis aktiver Fußballfans, und vor allem in England war das schon länger, sozusagen diese kampagnenförmige Arbeit gegen Rassismus im Fußball, und dann aber auch schon gleich eben Osteuropa, Italien und so weiter. Also wir waren vielleicht in Österreich die Ersten, aber In Europa gab es ähnliche Organisationen.
In Deutschland war das ja der Zeitpunkt, wo auch die Fan-Projekte, die sozialpädagogische Arbeit und wichtige Arbeit und Umfeld von Fanszenen leisten. Eine derartige Struktur gibt es in Österreich nicht, ist das richtig?
Genau, das stimmt genau. Also wir auch als Fairplay, wir haben uns ja weiterentwickelt, eben weg von dieser reinen Antirassismusarbeit, eben auch zu sozialpräventiver Fanarbeit, zumindest als auf einer koordinierenden Ebene. Und wir haben das auch versucht in Österreich, eben nach deutschem Vorbild zu etablieren, diese sozialpräventiven Fanprojekte. Und das hat in den Anfängen gab es Projekte, zum Beispiel mit Wacker Innsbruck oder Austria Salzburg oder FC Lustenau. Und das ist aber dann leider nach 3 Jahren vom Ministerium wieder abgedreht worden. Also da war einfach der Atem der Geldgeber zu kurz. Und man muss auch sagen, dass vielleicht in Deutschland eben diese Phase, wo das eben etabliert worden ist, einfach vielleicht auch eine günstige war. Und eben dann, sagen wir, in den Nullerjahren, zum Beispiel in Österreich und natürlich auch in Deutschland schon organisierte Fankurven gab. Und da also haben wir die Erfahrung gemacht, dass halt zum Beispiel die Bereitschaft auch nicht sehr groß ist, da jemand von außen praktisch, der da eine neue Struktur aufbaut und dass diese Fanautonomie und wir regeln uns das selber, dass die halt schon auch sehr stark ist.
Wer finanziert das Projekt und wie hat sich so die Finanzierung bzw. die Unterstützung im Verlauf der Zeit entwickelt?
Also die Fairplay-Initiative, ich würde sagen ungefähr ein Drittel bis 40% sind eben nationale Geldgeber. Also das ist in Österreich das Sportministerium, aber eben auch, wenn es um Projekte geht, die entwicklungspolitische Inhalte haben, ist es die Austrian Development Agency, ADA. Wir haben zum Beispiel auch ein größeres Projekt am Westbalkan. Da sind es zum Beispiel die Verbände direkt, also sprich der bosnische Fußballverband und der montenegrinische. Und was für uns total immer wichtig war oder auch historisch, eben weil wir eben auf nationaler Ebene einfach da die Mittel nicht aufgestellt haben, war eben die internationale und die europäische Ebene. Und am Beginn, also waren das eben EU-Förderungen, also schon eben ab 97 und dann eben 2001 hatten wir eben, gab es diese Partnerschaft mit der UEFA mit dem FAIR-Netzwerk und wir waren als Fairplay da eine Dekade lang praktisch der direkte Partner für FAIR, für die UEFA. Und das war einfach wichtig für unsere Entwicklung. Und jetzt ist es eine sehr breit gefächerte Finanzierung. Also von, nach wie vor Erasmus Plus ist dann gekommen 2014. Aber wir sind auch eben Stadt Wien, die Tipp 3, ein öffentlicher Wettanbieter aus Österreich etc., die uns da unterstützen.
Wie reagieren die Kurven auf euer Engagement?
Wir haben also ganz am Anfang, ich glaube, Anfang sprechen wir da eben vom Beginn der Nullerjahre, war das einfach auch ein ganz konkretes Problem in den Kurven. Also zum Beispiel in Wien war das eben mit SK Rapid ist der größte Verein und da gab es einfach am Beginn einfach sehr wohl einfach recht gute Zusammenarbeit und sogar eben öffentliche Bekundungen gegen Rassismus und Posterkampagnen und so weiter, wo eben auch die eben so Gruppen wie Ultras, also Rapid Ultras dabei waren. Detto mit Austria Wien, der zweite große Verein hier in der Bundeshauptstadt. Und ich würde sagen, das hat sich dann etwas gewandelt, dass wir einfach auch von unserem Fokus mit dem, dass wir auch gewachsen sind als Fairplay-Initiative, dass wir einfach stärker dann einfach auch mit den Fußballinstitutionen zusammengearbeitet haben, also Bundesliga, ÖFB, mit einzelnen Vereinen, und dann gab es sozusagen so ein bisschen ein Wegbewegen von der aktiven Fanszene. Aber ich glaube, wir sind eben von unseren Positionen, also da sehen wir Fankultur als absolut wichtig und was Positives. Genau, wir haben Kampagnen mitgetragen, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Also ich glaube, wir sind von den Positionen her, also absolut, also glaube ich, auf also fankompatibel, aber eben, weil das ist vielleicht einfach dann die Tragik ein bisschen, wenn man sich eben stärker institutionalisiert, dass man da ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Andererseits arbeiten wir mit neuen Fangruppen, mit Fangruppen, die eben aus anderen Bereichen, also eben LGBT-Fangruppen mit kleineren Vereinen, Sportclub hier in Wien, Vienna, FAC, Wiener Viktoria, also da gibt es ja sozusagen, es gibt ja nicht nur den Bundesliga-Fußball.
Die Vereine als solche, auch dort wird es ja zum Anfang erstmal eine gewisse Skepsis gegeben haben. Da wird ja auch das Thema gewesen sein, Rassismus sind Einzelfälle, das wird schon alles gut, wenn wir denjenigen vielleicht aus dem Stadion nehmen oder was weiß ich. Also da wird ja zum Anfang nicht sofort ihr werdet ja nicht mit offenen Armen empfangen sein. Ja, das erkennen wir, das Problem, wir wollen sofort was machen, gut, dass ihr da seid. Wie ist das in der Zwischenzeit, dieses Verhältnis zu den Verantwortlichen in den Spitzen der Vereine?
Also ich glaube eben, wenn man sich das halt historisch anschaut, auch von wo wir kommen und woher die Organisationen kommen, die eben aktiv gegen Rassismus im Stadion aktiv sind oder waren, also dass sich da natürlich ein kultureller Wandel vollzogen hat. Das waren wahrscheinlich nicht nur die NGOs oder Initiativen und Kampagnen, sondern ich glaube, Fußball insgesamt ist da einfach diverser geworden, und das ist einfach auch nicht mehr sozusagen kompatibel, was vor 20 Jahren noch als toleriert war. Also da hat sich einfach ganz viel getan. Es hat sich in anderen Bereichen, sprich eben zum Beispiel Homophobie, wahrscheinlich weniger getan. Da ist das Bewusstsein auch bei Fans, dass das irgendwie nicht geht oder eben Diskriminierung ist einfach weniger stark ausgebreitet. Und bei den Verantwortlichen, ja, muss man schon sagen, dass da einfach, weil einfach Fußball auch so konfrontiert war mit dem Problem, dass sich da natürlich schon, auch wenn man das mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vergleicht, viel getan hat. Aber es sind natürlich auch, wie bei den Fans, das ist immer, ich weiß nicht, wie nach wie vielen Jahren, aber wahrscheinlich nach 3-4 Jahren sind auch im Stadion immer wieder neue Fangenerationen. Das Gleiche ist eben auch bei den Funktionärinnen, gibt's ja weniger, aber auch. Und dass da immer wieder sozusagen die Überzeugungsarbeit einfach notwendig ist und dass man das einfach überhaupt nicht voraussetzen kann, dass man hat einmal einen Workshop gemacht vor 3 Jahren und das sitzt jetzt. Also das ist immer eine kontinuierliche Aufgabe.
Ihr habt eure Tätigkeitsfelder in 4 Arbeitsbereiche aufgeteilt. Das erste ist das Thema Antidiskriminierung. Du hast es gerade schon beschrieben, dass du sagst, da ist eine gewisse Entwicklung da. Aber man kann schon sagen, dass die eben unterschiedlich. Also wenn wir im Thema Rassismus ein stärkeres Bewusstsein haben, haben wir aber im Bereich eben Sexismus, Homophobie und auch Antisemitismus wieder das Gespür, dass man viel tun muss. Kann man das so sagen, dass sich so die Situation entwickelt hat in den vergangenen 25 Jahren?
Ja, natürlich. Also es ist, also ich würde es halt eben auch nicht so linear sehen. Also ich glaube eben, wenn man sich eben genau Rassismus anschaut, also der ist ja nicht dann einfach komplett weg, sondern da gibt es einfach subtilere Formen. Also wir haben jetzt auch ganz aktuell einfach haarsträubende Fälle aus den unteren Ligen. Also dass da sozusagen das ja eben, kann man ja nicht so tun, als ob Rassismus weg ist. Genau, Sexismus ist natürlich und das hatten wir schon eben mit Fairplay eigentlich relativ früh schon ganz, ganz stark im Fokus. Da ist natürlich eine riesen Baustelle nach wie vor. Genau, und einfach unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Also ich habe gestern mit einem Schiedsrichter gesprochen, der hat einem Trainer eine rote Karte gegeben, weil er zu einem Spieler gesagt hat, er schießt wie ein Mädchen, also was natürlich eben eigentlich sexistisch ist, aber und dieser Schiedsrichter ist halt sehr, also der macht auch Workshops für uns und hat eben Fluchthintergrund und ist halt sehr aufgeschlossen, aber natürlich hat der Verband gesagt, naja, also das, da sind wir natürlich nicht einverstanden, dass da die rote Karte kommt, also genau, da gibt's einfach ich glaube, noch sehr viel Luft nach oben und dass eben Formen von Männlichkeit, von Hypermaskulinität, die einfach nach wie vor als hegemonial sind und anerkannt und akzeptiert sind, dass das natürlich im Grunde genommen eben Frauen und eben LGBT-Leute und alle, die eben dieser Norm nicht entsprechen, ausschließen. Und Antisemitismus ist natürlich, wir sind hier also ich sitze hier in Wien und Österreich, also das ist eben, vor kurzem gab es auch wieder das Derby zwischen Austria Wien und Rapid und dieses alte Narrativ, dass eben Austria Wien der sogenannte Judenverein wäre, obwohl eben die Forschung zeigt, dass das Rapid natürlich genauso von Bürgern mit jüdischem Hintergrund gegründet worden ist und mitgetragen worden ist am Anfang. Und da gab es halt eben auch antisemitische Rufe. Genau, und der Unterschied ist vielleicht zu früher, dass eben halt der Verein, in dem Fall Rapid, einfach jetzt auch eine Aktion macht und eben nochmal auf diese Historie hinweist. Aber dass eben Antisemitismus da keine Rolle spielen würde, das ist leider nicht der Fall. Und ja, Homophobie ist natürlich jetzt, würde ich sagen, von den Fällen her auch was organisierte Fans und anlangt, ist es natürlich nach wie vor sehr prominent mit Bannern etc. Also
gut, dass du es ansprichst, das Wiener Derby ist ja weiterhin in ganz Europa so sehr aufmerksam wahrgenommen. Umso trauriger ist, dass es eben im letzten Derby Platz für homophoben Schmutz gab. Im Rapid-Sektor hing da ein meterlanges Transparent mit homophoben Beschimpfungen der Austria und gleichsam gab es entsprechende Sprechchöre. Wie groß ist in solchen Momenten dann eure Enttäuschung oder Frust oder nehmt ihr das eben einfach als Bestätigung, dass eure Arbeit wichtig ist, dass die gebraucht wird, dass man weiter die Workshops anbieten muss, weiter auf Vereine und Kurven zugehen muss?
Also ich glaube eben, die am Beginn eben 97, also wo ich da begonnen habe, da war das ja wirklich als Projekt auch nur angelegt und da war, glaube meine naive Meinung oder Einstellung und dann gleich einmal auch im kleinen Fairplay-Team, wir müssen 1, 2, 3 die 3 Punkte machen, wir müssen mit den Fans reden, wir müssen mit der Liga reden und dem Verband und dann haben wir das Problem gelöst. Es ist eben im Nachhinein natürlich leider sehr, sehr naiv gewesen und ja, klar, also einerseits, also es frustriert einen, andererseits weiß man halt einfach auch, dass gewisse Dinge einfach lange dauern und eben beim Thema Homophobie, also wo es einfach auch noch keine wirklichen Strafen gibt von der Liga, also dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, okay, die Fans, die sind das Problem, aber ich glaube, das ist ja ein ein strukturelles Problem und alle Akteure, Akteurinnen im Fußball, also angefangen von Fans über Schiedsrichter, über Vereinsverantwortliche, VIP-Club-Mitarbeiter und so, also dass da einfach das Bewusstsein noch gehoben werden muss, dass das wirklich einmal gleichwertig behandelt wird wie Rassismus.
Nun hing dieser Fetzen da sehr, sehr lange und man hat das Gefühl, keiner tut irgendwas. Was hättest du dir in dieser Situation gewünscht? Also was wäre der ideale Umgang mit so einer Situation?
Also ich meine, das Erste wäre natürlich, dass Leute in der Kurve sagen, okay, das wollen wir nicht, das gehört dann nicht hin, das nehmen wir runter. Also es wäre sozusagen die Idealkonstellation. Dann würde ich sagen, hat der Verein, also es war ein Auswärtsspiel, also in dem Sinn also es war im Austria Wien Stadion, also haben die Rapid Ordner oder so natürlich kein Zugriff gehabt, aber das wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, dass die Spieler das irgendwie kommentieren oder einfach in der Halbzeitpause hingehen und sagen, okay, wir sind da nicht einverstanden oder auch am Schluss sich da nicht artig verabschieden. Also das finde ich ja dann immer eigenartig, wer da den Applaus dann bekommt. Ja, und das andere sind natürlich die Klassiker, das hat irgendwie, ja, Ordnerdienst, aber ich glaube, das ist immer besser, wenn es davor sozusagen Mechanismen gibt und die das verhindern.
In Frankreichs Liga wird seit Jahren Spiele wegen homophober Manifestationen unterbrochen unter Androhung eines Abbruchs. Warum passiert das in Österreich und Deutschland nicht? Ist eventuell die Spielunterbrechung, die es zwischen Hoffenheim und München gegeben hat in Sachen Hopp und damit ja letztendlich auch eine bewusst in Kauf genommene Fehlinterpretation der FIFA-Beschlusslage. Ist da das eine Art Bärendienst gewesen, die so eine Unterbrechung bisher verhindert? Also warum passiert es auf jeden Fall nicht, obwohl solche Banner, solche Fetzen in den Stadien nach wie vor zu sehen sind?
Also ich glaube, diese Möglichkeit eben dieser Unterbrechung oder dieses Stufenmodell, Durchsage, Spielunterbrechung, Spielabbruch, das würde eben das FIFA-Regulativ eindeutig hergeben. Also da sind natürlich eben die Ligen in der UEFA eigentlich, wäre das gedeckt, aber eben, wie du eben sagst, das wird kaum durchgeführt. Also Frankreich ist da vielleicht eine Ausnahme und ich denke, das ist einfach eine Frage der Zeit, bis sozusagen da der Bewusstseinswandel so weit gediehen ist, dass das eben auch passiert und dass das eben als wirkliches No-Go gesehen wird und nicht nur eben als Kavaliersdelikt. Und es gibt ja dann immer diese Ausflüchte, ja, da geht es ja nicht um wirkliche Diskriminierung von Schwulen und Lesben, weil die sind ja nicht am Spielfeld und also diese ganzen Ausflüchte, genau, und daher würde ich sagen, wir würden das natürlich sehr begrüßen, wenn es da Präzedenzfälle gibt und dass da einfach auch eben Länder mitgenommen werden, wo das Bewusstsein und die Sensibilisierung einfach noch nicht so stark ist.
Wichtig wäre eben, dass man es schafft, dass solche Fetzen dann einfach runterkommen und erst dann weitergespielt wird. Aber in diesem Themenfeld Antidiskriminierung habt ihr, glaube ich, etwas europaweit Einmaliges. Zumindest habe ich es bisher noch nicht gefunden. Seit 2012 habt ihr ein Monitoring Diskriminierung melden. Ihr habt das kürzlich auch nochmal modernisiert und das auch kommuniziert. Das heißt, ihr appelliert direkt, solche Diskriminierungen aktiv bei euch zu melden. Wie ist das Prozedere strukturell aufgebaut?
Wir als Fairplay-Initiative sind eben nicht Teil von der Verbandsgerichtsbarkeit oder wir haben ja da keine Rolle auch im Disziplinarverfahren, aber eben es gibt dieses Prozedere Diskriminierung im Fußball melden, das eben auch abgestimmt ist mit dem Fußballverband ÖFB und mit der österreichischen Fußballbundesliga, dass wir eben Fälle, die uns eben gemeldet werden, eben über unsere Formulare oder über E-Mail oder andere Formen der Kommunikation, dass wir die aufgreifen, beziehungsweise aber auch Sachen, die wir eben medial mitbekommen, die wir einfach, von denen wir erfahren, dass es eben ein Drei-Stufen-Modell gibt. Das erste ist einfach mal nachzufragen bei den betroffenen Vereinen, wie hat sich das abgespielt, diese ja mutmaßlichen Fälle von Diskriminierung, also Sexismus, Homophobie oder Rassismus, dass einfach die Vereine selber die Möglichkeit haben, nochmal ihre Sicht der Dinge zu artikulieren. Dann eben einer zweiten Stufe eben gemeinsam präventive Maßnahmen zu entwickeln, was eben getan werden kann, eben auf einer Bildungsebene, auf einer Kampagnenebene etc. Und dann eben der dritte Level wäre dann wirklich diese Umsetzung. Und ja, man muss aber auch ehrlich genug sein und sagen, dass oft das einfach beim ersten Level hängen bleibt, dass Vereine sich oft einfach da angepatzt fühlen und sagen, diese Berichte stimmen nicht und so weiter. Also da ist es ja nicht so, dass das jetzt einfach immer so modellhaft dann irgendwelche Vorfälle in schönen Kampagnen mündet. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Vereine da einfach nicht da einfach das auf die Seite schieben, sondern dass es einfach noch eben uns gibt und dass wir einfach nochmal wirklich da nachbohren und sagen, okay, was war da, was kann man tun?
Die Meldung ist liegenunabhängig möglich, richtig?
Genau. Derweil ist es eben nur Fußball, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ein sehr großes Projekt mit den österreichischen Handballligen und dem Handballverband entwickelt. Also der Handballverband sagt einfach, wir wollen einfach, Vielfalt ist für uns wichtig, und jetzt haben wir Schulungsworkshops bei allen Vereinen etc. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da in Kürze auch ein ähnliches Prozedere eben für andere Sportarten wie Handball entwickeln. Hängt natürlich immer von den Ressourcen und von den auch Geldern ab.
Ihr habt ja das ja nochmal neu gemacht, aber es gibt ja letztendlich seit 10 Jahren dieses Diskriminierungsmelden. Wie hat sich die Nutzung zahlenmäßig entwickelt? Ist die auf einem identischen Niveau?
Also wir hatten jetzt in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, natürlich stark Corona-bedingt natürlich auch weniger Fälle, aber wohl, da gab es ja auch bei den sogenannten Geisterspielen gab es auch Vorfälle, wie es ein Sexismus-Banner bei Rapid. Genau, da ist es weniger geworden. Und ich würde sagen, wir haben jetzt diese klassischen Statistiken. Wir haben in einem Jahr 34 Fälle und im nächsten Jahr 42, die haben wir so nicht. Also, aber klar, es gibt einfach, ich glaube, das ist dann, da geht es dann weniger darum, dass jetzt die Fälle mehr werden, obwohl das wird jetzt uns auch berichtet, dass eben nach Corona praktisch, dass da einige Fangruppen da eine selbst, also ein bisschen sich selbst überlassen worden sind und dass eben Sachen, die eigentlich schon mal vom Tisch waren, dass die neu kommen. Also da kann man schon vielleicht davon ausgehen, dass das wieder aktueller wird. Oder auch mit der Neonazi-Problematik, die zum Beispiel Austria Wien einfach schon Jahre hat, dass sich da gewisse Gruppen jetzt wieder stärker an die Öffentlichkeit trauen. Also es kann sein, dass da einfach jetzt ein Peak ist, aber es gibt natürlich auch mehr Bewusstsein, mehr Vereinsverantwortliche, die uns einfach auch kennen und die uns schreiben. Also von dem her ist es natürlich eher eine Zunahme.
Sichtbar wird eure Arbeit jährlich auf jeden Fall im Oktober, wenn ihr diese Aktionswochen gegen Diskriminierung im Fußball organisiert und hier im Prinzip Fanclubs, Vereine, Organisationen die Möglichkeiten haben, da ein Zeichen zu setzen. Wie groß ist da immer die Resonanz im ganzen Fußballland? Ist das mehr so auf einzelne Vertreter im Profibereich, weil man halt sagt, Profitum, Rassismus, das passt nicht, damit das Produkt gut aussieht, vermarktbar ist? Oder wie ist da auch der Unterschied zwischen Profifußball und Amateurfußball?
Also diese Fairplay-Aktionswochen, also sind eigentlich eben gekoppelt oder laufen auch im Kontext von den Fair Action Weeks, also die wir auch als Fairplay 2002, ich glaube zum ersten Mal, organisiert haben, auch europaweit. Und da sehen wir, also da hat sich natürlich auch sehr, sehr stark entwickelt, dass da einfach plötzlich auch die ganz großen Player wie Champions League, Europa League und so weiter dabei waren. Das hat jetzt vielleicht etwas abgenommen. Es hat irgendwas internen Umstrukturierungen bei der UEFA zu tun und dass das vielleicht nicht mehr ganz das Top-Thema ist, was wir natürlich nicht gut finden. Unsere Erfahrung ist, die Bundesliga-Teams, dass die einfach oder einzelne von denen sehr, sehr wohl einfach engagiert sind und Ideen haben, wie sie auf die Themen reagieren und auch sehr kreativ sind. Aber natürlich, klar, unser Herzblut ist natürlich auch weiter unten und wir haben zum Beispiel, oder weiter unten ist zum Beispiel Frauenfußball ist eben bei uns auch schon seit ungefähr, ja, sicher schon 7, 8 Jahren absolut wichtig und die Frauenbundesliga und die zweite Frauenbundesliga, die nehmen da meistens auch geschlossen teil. Wir versuchen dann eben auch ganz stark da im Amateur- und Nachwuchsbereich da Angebote zu machen. Da geht es dann eher ein bisschen auch um unsere Kapazitätsgrenzen. Also da wär sicher noch mehr möglich, aber wir lernen immer jedes Jahr neue Vereine kennen. Also das ist dann schon auch eine schöne Sache, dass einfach da das Angebot eben, wir geben die Materialien her, wir stellen den Kontext her, wir machen Pressearbeit, dass da einfach ganz neue Player jedes Jahr sich beteiligen.
In der Liga 2 hat der FAC mit einer Regenbogen-Kapitänsbinde Flagge gezeigt und auf die Partnerschaft mit euch hingewiesen. Was steckt hinter dieser Partnerschaft und gibt es da mehr Vereine oder ist das eine besondere Partnerschaft?
Also FAC, das war immer so ein bisschen so eine graue Maus, muss man sagen, in Wien, obwohl es ein Traditionsverein ist und die sind jetzt haben sich, glaube ich, einfach auch professionalisiert und die werden jetzt ja fast in die österreichische Bundesliga aufgestiegen, da gibt es ja nur einen Aufsteiger und die sind eben knapp zweit geworden. Und ich denke, da ist jetzt einfach eine neue Struktur da, die sich einfach Fußball insgesamt anschauen und die offensichtlich in der Analyse gesehen haben, eben auch, weil sie auch konkret ein Problem mit rechten Fans hatten, die bei einem kleinen Verein auch natürlich, auch wenn es wenige sind, immer sehr lautstark sind. Da gab es zeitweise ein Problem, aber ich glaube, da gab es einfach eine wirkliche Analyse, okay, wohin wollen wir als Verein? Und dass sie uns einfach dann sozusagen, weil wir einfach diese Expertise und das Know-how einfach auch bündeln und das anbieten können, dass sie mit uns da zusammenarbeiten wollen. Und das ist eben nicht nur so einmal im Jahr zeige ich eben ein Plakat oder ein Banner, sondern das ist eben eine durch Beschulung und Workshops eben für alle Ebenen, also von den Spielern angefangen bis zu den Nachwuchsteams, die der Vorstand etc., dass das halt wirklich auch übergeht in das Denken, dass eben Vielfalt und Antidiskriminierung eben nicht nur ein, ja, so ein Tick der Box, ich muss das halt machen, weil die Lizenzierungsbestimmungen das vorsehen, sondern da ist offensichtlich auch Engagement dahinter. Aber es gibt andere Vereine, Sturm Graz, die haben schon länger auch mit Regenbogen Kapitänsschleifen gespielt. Also es gab leider FC Wacker Innsbruck, die Probleme haben, aber die es auch in den Statuten haben. Also es gibt auch Beispiele von Vereinen, die aktiv sind. Ja.
Du hast vorhin bereits angesprochen, dass ihr im Handball eine Antidiskriminierungskampagne gestartet habt. Seid ihr auch in weiteren Sportarten aktiv? Ich glaube, du hast Eishockey auch gesagt. Und gibt es eklatante Unterschiede zum Fußball?
Ich glaube, also Eishockey, ja. Also Eishockey ist in Österreich auch, also ich glaube, die zweite Zuschauer, also von den Fangruppen und Personen bei Spielen ist es, glaube ich, die zweite, also Teamsportart, also wichtig. Und da gab es die Erfahrung von einem gemeinsamen EU-Projekt, wo wir einfach auch dann und Eishockey sehen in Österreich, die sind Teams in der Liga, die aus, glaube ich, 5 verschiedenen Ländern kommen, von Slowakei, Slowenien, Italien etc. Also es ist einfach sehr, sehr international und es gab einfach auch die ersten Übergriffe. Also es gibt eben Eishockey-Cracks aus den USA, die eben schwarz sind, die da eben zum Beispiel bei FC, also bei Zagreb gespielt haben und dann also verbal, wo es verbale Übergriffe gab. Also genau, also das sind dann wieder ähnliche Probleme wie beim Fußball, aber vielleicht beim Eishockey, die haben das einfach etwas schneller, glaube ich, aufgegriffen und einfach sind das angegangen. Also das ist vielleicht noch der Unterschied und dass der Fußball schon eben historisch gesehen sehr lange gebraucht hat.
Der zweite Arbeitsbereich ist Sport und soziale Inklusion. Ein Konzept in diesem Zusammenhang ist Fairplay Streetkick, was Fußballfans, Jugendliche, Migranten die Möglichkeit bietet, zusammen Straßenfußball zu spielen. Gibt es dieses Konzept noch und wie wird das umgesetzt?
Genau, also eben, das ist Streetkick ist ja auch inspiriert von der Methode aus Kolumbien, mit diesem Football 3. Zwei Teams spielen gegeneinander und machen sich einfach die Regeln selber aus. Also das hat ja auch Street Football World aus Berlin popularisiert in ganz Europa. Und in der Corona-Zeit haben wir das natürlich weniger anbieten können. Und jetzt eben im Heuer ist ja auch die Fußball-WM in Katar und da haben wir eben auch eine sogenannte Streetkick-Tour in ganz Österreich geplant mit verschiedenen Standorten, wo wir eben nochmal eben diese Streetkick-Methode anbieten. Das ist eben auch an einem öffentlichen Ort mit DJ, mit Durchsagen, mit Informationsmaterial. Genau, das ist sozusagen heuer wieder aktueller, als es in der Vergangenheit war.
Und in diesem Arbeitsbereich gibt es auch auf europäischer Ebene ein Netzwerk, Sport Inclusion Network, welches seit 2010 besteht und sich den Schwerpunkten Wissenschaft, Bildung und Kampagnenarbeit widmet, nach den Aussagen auf eurer Internetseite. Was bedeutet das letztendlich konkret?
Also SPIN, Sport Inclusion Network, hat eben auch nur als Projekt sozusagen gestartet. Wo wir eben so eine führende Rolle eingenommen haben. Die Grundidee war eigentlich Sport, also in dem Fall nicht nur Fußball, aber Sport, also in der Organisation von Sport sind einfach nur bestimmte Personengruppen vertreten. Also Sport ist nicht ein Abbild der Gesellschaft, sondern eben Migranten, Migrantinnen, Geflüchtete, Frauen, die kommen einfach in der Organisation von Sport nicht wirklich vor oder sind nach wie vor unterrepräsentiert. Und da haben wir eben damals 2011 mit zum Beispiel dem irischen, also Republik Irland, dem Fußballverband zusammengearbeitet, und dieses Spin-Netzwerk gegründet. Und das ist auch das portugiesische, die Spielergewerkschaft dabei oder eben auch Camino aus Berlin, eine NGO mit angewandter Wissenschaftsexpertise. Genau, und konkret, also das aktuelle Projekt ist Spin Refugees, wo wir eben versuchen, mit Geflüchteten zu arbeiten in diesen 8 Ländern. Also da ist Ungarn noch dabei, Italien, Finnland, die anderen habe ich schon genannt. Und sozusagen die Geschichte, also ganz konkret ist es zum Beispiel, sind es Events, die wir fördern und vermitteln, wo Geflüchtetenorganisationen mit so Mainstream-Sportvereinen zusammenarbeiten. Da gibt es eine Kennenlernphase und das gipfelt dann in der Europäischen Woche des Sports Ende September in gemeinsamen Events. Oder es ist eine Videokampagne, die wir jetzt machen mit so Geflüchteten, die eben im Sport was erreicht haben, also nicht nur Medaillen, aber auch Trainer und die sozusagen ihre Geschichten teilen. Oder wir unterstützen auch direkt Geflüchtete, die eben Ausbildungen machen im Sport, wenn jemand eben einen Trainerschein machen will und die Ressourcen dazu nicht hat, da kann er sich bei uns melden. Also ganz konkret und auch Menschen aus Deutschland oder Geflüchtete, die in Deutschland leben. Da geht es einfach darum, wie kann man sozusagen Sport wirklich repräsentativ machen, dass er eben für alle da ist.
Der dritte Bereich ist Sportentwicklung und Menschenrechte. Die Menschenrechte sind, glaube ich, in jüngerer Zeit dazugekommen, dass das einer eurer Arbeitsfelder ist. Und ihr habt das auch vor allem im Kontext mit den Großereignissen thematisiert. Glaube rund um die WM 2014, 2016 gab es da entsprechende Projekte, unser Spiel. Auch im Kontext der Fußball-WM in Russland gab es eine ähnliche Aktion. Was macht ihr da? Also wie thematisiert ihr das? Sind das Vorträge? Sind das Diskussionsveranstaltungen? Also wie habt ihr bisher das Menschenrechte und Großveranstaltungen in Russland, wie habt ihr das begleitet bisher?
Der Startpunkt war Brasilien 2014, also wo es einfach eine öffentliche Diskussion gab, dass eben Polizeiübergriffe passieren, dass Menschen abgesiedelt werden und so weiter. Und wir haben das damals eben zum Beispiel die Arena Brasil haben wir organisiert, wo wir eben am Karlsplatz im Zentrum von Wien einfach mit Bands ein Riesenkonzert gemacht haben mit fast 10.000 Personen und wo wir sozusagen eine andere Version von dieser WM nach außen getragen haben. Und wir haben da einfach mit der Diaspora, also mit der brasilianischen Community hier in Österreich gearbeitet. Das war einfach 2014, 2018. Russland war ein bisschen schwieriger. Also da haben wir einfach versucht, eben Positionen innerhalb dieser in der Vorbereitung zur WM 2018 stärker zu machen. Also konkret war das zum Beispiel, dass wir Vertreter der russischen LGBT-Organisation nach Wien eingeladen haben. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht und versucht eben auch die Situation und die Lage von Menschen, die eben damals eben und jetzt natürlich noch viel mehr unter dem Regime Putin gelitten haben, öffentlich zu machen und eben Formen von Solidarität zu organisieren. Wir haben einfach versucht, eben oder auch ganz konkret dann mit Journalisten, Journalistinnen zu arbeiten, Hintergrundinformationen, Dossiers erstellt, die Journalistinnen mit Experten, Expertinnen zusammengebracht, dass sozusagen bei diesen Großevents da eben auch die Schattenseiten zu Wort kommen. Und genau, und 2018 muss man einfach sagen, wir haben da Schwierigkeiten gehabt, auch weil wir natürlich dezidiert kritisch waren gegenüber der russischen Regierung. Und leider muss man sagen, ja, sind wir jetzt etwas, also bestärkt worden, dass man damals sozusagen noch viel stärker das thematisieren hätte sollen.
Nun gibt es anlässlich der aktuellen WM Katar eine große Diskussion, auf die wir auch noch kommen. Aber ihr habt auch eine Initiative gestartet, unser Spiel für Menschenrechte. Was ist damit verbunden und wer trägt diese Initiative?
Genau, also das ist sozusagen auch ein bisschen dieses Format, also dass wir das natürlich nicht nur als Fair Play, also mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen machen, sondern eben immer gemeinsam. Also bei der WM 2014 war das eben, ich glaube, es waren wir 50 Organisationen. Jetzt mit Katar ist es etwas schwieriger. Also da arbeiten wir eben mit, also ein Partner ist zum Beispiel eben aus dem entwicklungspolitischen Bereich, also Südwind, dann gibt es die Liga für Menschenrechte, die VDF, die Vereinigung der Fußballer, also der FIFPRO-Partner in Österreich, aber auch eben Balestra ist schon gekommen, das Fußballmagazin, wo wir eben auch im Vorfeld von Katar eine Beilage machen. Also möglichst breit, aber was natürlich bei Katar fehlt, ist sozusagen diese Organisation vor Ort, NGOs, Soli-Gruppen, jetzt eben aus Katar oder in der Diaspora. Also da beschränkt sich das eher auf Experten, Expertinnen und eben Leute, die außerhalb von Katar leben. Genau, und ja, was wir eben machen, also vielleicht ganz konkret, also eben wir haben, der Startschuss war eine auch Pressekonferenz zur Auslosung, wo wir eben, wir erstellen einen Forderungskatalog, wir haben also arbeiten mit Kindern und Jugendlichen über Workshops, wo wir eben das Thema Fußball-Groß-Events, Menschenrechtsverletzungen sozusagen aufbereiten. Wir haben im September einen Cup der Menschenrechte. Das ist ein kombiniertes Fußball- und Cricket-Turnier, wo wir eben mit Diaspora-Gruppen aus, die in Katar zu den großen Arbeitsmigrantinnen gehören, also Leute aus Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal, aber auch Afghanistan. Also so eine WM von unten, genau, also unterschiedliche Maßnahmen.
Die FIFA und, also die Diskussion ist ja da und die FIFA und ihre Geschäftspartner werden vermutlich bei diesem Turnier ja Millionen verdienen das in einem Land, in dem Menschenrechtsverletzungen von mehreren Organisationen festgestellt wurden. Wie muss man denn aus deiner Sicht jetzt als Fußballfanin mit diesem Turnier umgehen oder was wünschst du dir im Umgang mit der WM im Katar?
Ja, also wir haben natürlich auch intern diese Boykott sozusagen Debatte geführt und also wir als unser, also mit dieser Initiative also sehen einfach dieser Boykott, der ist sozusagen da ist der Zug einfach schon abgefahren, also diese WM wird es geben. Und wir werden die in keiner Weise abfeiern oder es gibt auch keine Public Viewings oder genau das nicht, aber ich glaube einfach dieser Event selber, der ist eine Realität und da geht es einfach darum für uns einfach diese ja kritischen Positionen zu stärken und die hörbar zu machen. Und genau, und das ist halt vielleicht der einzige positive Aspekt, dass eben diese FIFA-WM natürlich unglaubliches Leid erzeugt hat in den Ländern, eben wenn man an die 6.500 gestorbenen Bauarbeiter denkt, die eben größtenteils auf den WM-Baustellen, auf den Infrastrukturbaustellen gestorben sind. Andererseits eben bietet er eben auch einen gewissen Hebel, um eben auf Human Rights Abuses, auf Arbeitsrechte hinzuweisen. Und genau, das ist sozusagen unser Ansatz.
Aber natürlich fragt man sich so ein bisschen, also es gibt ja die Extreme, also ein prominenter ehemaliger deutscher Fußballer, der noch nie Sklaven in Katar gesehen hat, und auf der anderen Seite diese Kampagne Boykott Katar, das ist ja so. Aber man wünscht sich ja letztendlich, dass auch dazwischen eine Diskussion stattfindet und auch in den europäischen Sportverbänden, die eben beispielsweise, weil Boykott Katar trifft es ja nur teilweise, eigentlich müsste es ja Boykott FIFA heißen, denn die hat ja diese Entscheidung letztendlich ohne Blick auf die Menschenrechtssituation getroffen. Und es wäre ja schon wichtig, dass man wenigstens aus solchen Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, wenigstens lernt und sagt, diese Standards gehören als Kriterium in die Vergabe von solchen Sportgroßereignissen. Da höre ich bis auf Norwegen relativ wenig. Warum ist das Schweigen der Verbände aus deiner Sicht so auffällig? Oder was müsste getan werden, damit sich das Schweigen letztendlich ändert und die Vergabekriterien analysiert und verändert werden?
Wir wissen ja historisch gesehen, also die Vergabe von Russland 2018, Katar 2022, also diese Horror-Fußball-Weltmeisterschaften haben 2010 stattgefunden, soweit ich das mich erinnern kann. Und ich glaube eben, diese ganze Debatte und der öffentliche Aufschrei sind natürlich danach gekommen. Es wäre wahrscheinlich aus unserer Sicht absolut gerechtfertigt gewesen, die gar nicht zu organisieren oder wieder abzusagen oder zu entziehen. Aber ich glaube eben, 2010 gab es diese Debatte einfach noch nicht in dem Maß. Und genau, und drum würde ich sagen, ja, ist es halt, sind die Fehler damals passiert, dass eben diese beiden Länder das bekommen haben. Wenn Norwegen jetzt, oder es gibt ja einige Verbände, die sich zumindest kritisch geäußert haben, da war ja DFB auch dabei, der ÖFB, die Spieler sind auch mit einem Banner aufs Spielfeld gegangen, da erübrigt sich das Problem, weil wir nicht qualifiziert sind. Genau, aber dass sozusagen das Problem ist eben 2010 passiert, und was wir jetzt einfach fordern, ist natürlich, dass diese Menschenrechtsstandards, die ja schon zur neuen WM, also mit USA, Kanada, Mexiko, schon einen kleinen Teil der Ausschreibung ausgemacht haben, dass natürlich die Menschenrechtsstandards auf einer ganz anderen Ebene gehoben werden. Und dass eben dieser Fokus jetzt, der noch für 2010 da ist, dass man da einfach den Druck auf FIFA einfach aufrechterhält. Also das ist ja das Event selber noch, wo ganz Tausende von Migranten, Migrantinnen arbeiten werden, dass jetzt einfach auch der Druck aufgebaut wird, dass da die Arbeitsbedingungen während der WM, die Bezahlung, dass die passt, dass es eben Kompensationen vielleicht wirklich tatsächlich gibt. Also das wäre sozusagen unser Fokus, also dass das Event findet statt, also ob ich den Fernseher einschalte oder nicht, das bleibt jedem selber überlassen, aber eben, dass man jetzt einfach auch noch drauf schaut, dass da die Arbeitsbedingungen einfach halbwegs passen.
Bei Unser Spiel für Menschenrechte ist auch die Spielergewerkschaft Träger der Kampagne, und dort wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich für so einen Fußballer das eine besondere Veranstaltung ist, wo unbedingt ein Karrierehöhepunkt ist. Was erwartest du dir von den teilnehmenden Berufsfußballern? Was würdest du dir wünschen?
Dass sozusagen Athleten, Athletinnen sozusagen die einzigen sind, die sozusagen die Verantwortung zu tragen haben und dann auf einer individuellen Ebene dann sozusagen den Event boykottieren sollen. Ich glaube, das genau, das wäre möglich, aber ich glaube, wichtig wäre, also einige Ebenen davor anzusetzen und das eben nicht sozusagen Spielern dann sozusagen das zur Gewissensfrage zu machen. Also wie eben gesagt, dass das einfach Karrierehöhepunkt, ein Spieler hat vielleicht 10 Jahre aktive Spielzeit. Genau, also dass man das einfach davor regeln muss und nicht, wenn es zum Event kommen soll. Aber ich denke, die Spieler haben, also was jetzt auch die Black Lives Matter-Bewegung einfach gezeigt hat, dass einfach Athletinnen, Spieler, Spielerinnen einfach auch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben und dass da sicher noch Luft nach oben ist und diese genau Trennung, Sport ist unpolitisch, dass das natürlich nicht stimmt. Und also wir würden uns natürlich da viel mehr emanzipatives und kritisches Verhalten wünschen, aber das muss ja nicht gleichbedeutend sein mit ich boykottiere das, es gibt andere Formen auch.
Der 4. Arbeitsbereich von Fairplay ist ein junger Arbeitsbereich, die Präventionsstelle Extremismus im Sport. Und dort soll eine niederschwellige Anlauf- und Informationsstelle zur Prävention rechtsextremer und islamistischer Ideologien im österreichischen Sport etabliert werden. Was ist dort geplant oder was wird gerade dort aufgebaut und wie soll das, wenn es dann steht, funktionieren?
Genau, das ist vielleicht der Hintergrund, ist wirklich der Terroranschlag in Wien im November 2020. Wo eben auch die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen den Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Islamismus, gegen Extremismus eben stärken und Sport hat da eine wichtige Rolle und wir sind dann eben haben dem Sportministerium einen Projektvorschlag vorgestellt, wo wir eben versuchen mit Sportvereinen, also nicht nur Fußball, sondern darüber hinaus eben zu arbeiten. Dass Sportvereine eben nicht wegschauen, dass da einfach ein Sensorium da ist für eben extremistische Haltungen, für extremistische Ideologien. Und dass wir jetzt momentan noch an der Aufbauphase sind. Also wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit bis Herbst, wo wir mit ganz vielen Akteuren, Akteurinnen sprechen, aus der eben klassischen Extremismus, Deradikalisierungs, aus dem Bereich, aber auch mit Vereinen, mit Fußballvereinen, mit Kampfsportvereinen, wo eben auch Extremismus ein größeres Problem ist und dass wir dann eben erst ab Herbst beziehungsweise 2023 dann mit konkreten Angeboten kommen, wie eben Workshops, Kampagnen und auch eben Beratungen, aber nicht Beratungen jetzt eben für Einzelne, eben Rechtsextreme oder Dschihadisten, sondern also unser Fokus und unsere Expertise ist eben bei den Vereinen.
Das waren die 4 Arbeitsbereiche von Fairplay. Habe ich etwas aus eurem umfangreichen Portfolio vergessen, was es unbedingt zu erwähnen gilt?
Na, ich glaube, das war jetzt selber für mich schon sehr, also auch hilfreich, das einfach nochmal auch durchzudenken und im Ad-hoc fällt mir da nicht mehr viel ein. Ja.
Kurz zum Abschluss, ihr habt Geburtstag, den 25. Geburtstag und da hast du natürlich 3 Wünsche frei, die in Erfüllung gingen. Welche 3 Wünsche Hättest du die bis zum 30. Geburtstag ja in Erfüllung gegangen sein sollten, damit letztendlich sich in dem, wofür ihr euch engagiert, wirklich etwas vorangebracht worden ist und etwas in Bewegung gesetzt worden ist, so dass ihr zufrieden seid?
Ja, ich glaube, also ein Hauptwunsch bleibt natürlich eben, dass eben Sport eben egalitärer wird, dass eben Bevölkerungsgruppen, also speziell jetzt auch migrantische Gruppen, migrantische Menschen, Geflüchtete da wirklich vollends partizipieren können und da auf Augenhöhe im Sport dabei sind. Ich glaube, das ist nach wie vor eine essentielle Geschichte, dass man einfach nicht nur schwarzen Spielern am Spielfeld zujubeln kann, sondern dass der Sport insgesamt sich wandeln muss. Ich glaube, das detto ist es einfach mit Frauen und Mädchen, die einfach einfach das Maß an Diskriminierung und an unterschiedlicher Behandlung, also das ist ja nach wie vor also sehr sehr groß und jetzt auch speziell im Fußball bei allen Fortschritten, die es bisher gegeben hat, das ist einfach ganz ganz viel noch zu tun, auch bei Bezahlung auf Verbandsebene etc. Ja, und weiß nicht, ein dritter Punkt ist wahrscheinlich eher dann egoistischer, also dass wir natürlich gerne natürlich auch langfristig arbeiten wollen und die Mittel auch dafür bekommen, also dass einfach auch im Sport oder auch in der Sportpolitik da das Bewusstsein kommt oder noch stärker kommt, dass es eben dass die vielen Initiativen und NGOs so wie eben Fairplay, dass es da einfach Mittel braucht und dass es einfach Investments sind, die ja nicht irgendwie verschwinden, sondern die sozusagen sich auszahlen. Also dass da sozusagen sich auch noch einiges tun sollte.
Ich glaube, so egoistisch ist der Wunsch gar nicht, denn wenn der Fußball langfristig erfolgreich sein will und breite Gesellschaftsschichten ansprechen will, dann ist genau das, muss genau das passieren, dass er eben Zugang für alle hat und diejenigen sich auch im Fußball wohlfühlen und umso mehr will ich euch für eure Arbeit danken anlässlich des 25. Geburtstags und hoffe, dass das genau in dieser Form, wie du es geschildert hast, auch fortgesetzt werden kann. Wünsche euch natürlich eine fantastische Geburtstagsfeier und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das Gesamtteam für euer Engagement und dir für die Beantwortung der zahlreichen Fragen.
Ja, danke auch für die Fragen und das interessante Gespräch. Danke.